Sie kämpft wie eine Löwin für ihren Bezirk und das schätzt die Hietzinger Bevölkerung. Das hat man auch bei der letzten Wahl gesehen, wo sie tatsächlich mehr Stimmen bekommen hat als die Bundes-ÖVP. Bezirksvorsteherin Magister Silke Kobalt hat aber auch geschafft, Beruf und Familie sehr gut unter einen Hut zu bringen. Und sie hat ein tolles Lebensmotto. Man muss das Leben so nehmen, wie es kommt und dann das Beste daraus machen. Wie hat sie das gelernt? Das erzählt sie uns in diesem Podcast. Ein wirklich interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Bezirksvorsteherin, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Sehr gerne, danke für die nette Einladung, es freut mich sehr.
Was mir als erstes bei Ihnen einfällt, ist, dass Sie unglaublich nett sind und unglaublich sympathisch sind, weil überall, wo man Sie sieht, wo Sie auf Menschen zugehen, fliegen Ihnen die Herzen zu, und das drückt sich ja auch bei Ihnen in den Wahlergebnissen aus, weil Sie sind ja mit Ihrem sensationellen Wahlergebnis im Bezirk über der Bundes-ÖVP sogar, nicht?
Stimmt. Ich denke, das liegt einfach daran, dass ich ein sehr positiver Mensch bin und Freude am Leben habe und vor allem Menschen mag. Und das ist dann eben auch das Schöne an dem Beruf, weil ich täglich mit vielen Menschen zu tun habe. Und ich glaube, das strahlt man dann einfach aus, und ich schöpfe ja auch die Kraft dann immer aus den Gesprächen mit den Menschen.
Jetzt sind Sie so ein netter und sympathischer Mensch, und da ist es, wenn man jetzt an die Macht kommt, und es ist ja so, dass Sie ja tatsächlich an die Macht gekommen sind, weil Sie ja Bezirksvorsteherin sind, also an der Spitze des Bezirks sind. Wie geht das zusammen, dass man sagt, man ist so nett und freundlich und lieb und trotzdem kommt man so weit? Was gibt es da für ein Rezept? Wie haben Sie das geschafft, dass Sie da an die Spitze gekommen sind?
Ich glaube, das ist so, wie man veranlagt ist, ja, und jeder Mensch hat ja mehrere Facetten. Und da gibt es dann durchaus natürlich auch bei mir viel Zielstrebigkeit, auch Durchsetzungsvermögen. Das braucht man natürlich auch in der Politik. Der Weg bei mir war so, dass ich, mein eigentliches Berufsziel war die Diplomatie. Das hat sich dann aber mit der Familie natürlich verändert in der Lebensplanung. Und ich bin dann wollte gerne politisch tätig sein, bin dann aber eher durch Zufall in der Kommunalpolitik angekommen, und ich denke, das ist einfach mein Platz da, und so war dann der Weg im Bezirk in gewisser Weise dann auch vorgegeben, weil ich einfach, bevor ich Bezirksvorsteherin geworden bin, auch schon viele Jahre in Hietzing als Bezirksrätin tätig war und auch die Geschäftsstelle der ÖVP Hietzing geleitet habe und da einfach die Kommunalpolitik gut kennengelernt habe und alle vor allem schönen Seiten, die ich so mag daran.
Und hat sich das schon irgendwie abgezeichnet in Ihrer Kindheit oder Jugendzeit, dass Sie so ein hohes Amt einmal ergreifen könnten? Haben Sie da schon irgendwie so, hat es Signale gegeben in der Schule, dass Sie Klassensprecherin waren oder solche Dinge, oder war das so gar nicht?
Das vielleicht, ja. Also ich war auch in der Klasse, zumindest die Klassensprecher-Stellvertreterin. Wir waren da drei Mädchen im Gymnasium, da war dann schon ein Bursch halt der Klassensprecher, und ich war die Stellvertreterin über viele Jahre und auch natürlich engagiert, immer schon ein engagierter Mensch, habe damals auch dann als Wahlpflichtfach schon politische Bildung gewählt. Also das war schon so, politisches Grundinteresse ist da bestimmt in mir. Und auch so das Thema Gemeinschaft und Gerechtigkeit zum Beispiel, also solche Sachen, die dann auch motivieren.
Und weil Sie gesagt haben, Sie wollten in die Diplomatie zunächst gehen, was haben Sie sich denn da konkret vorgestellt, was Sie da gemacht hätten, genau, also Botschafterin? Oder
ja, absolut. Ich kann mich erinnern, als Schülerin, das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, so auch dieser gesellschaftliche Aspekt und das Internationale, das habe ich schon auch in mir und habe letzten Endes auch beruflich das dann zum Beginn meiner Laufbahn ausgelegt. So das internationale Element und auch, es ist wieder der Aspekt Menschen, Völker, das mich sehr interessiert. Und man nimmt ja dann im Leben immer alles mit. Und ich glaube, in der Politik braucht man schon auch hin und wieder eine Portion Diplomatie. Also das passt schon dann irgendwie zusammen auch.
Könnten Sie da Beispiele nennen, wie es im Bezirk ist? Weil ich habe das Gefühl, es läuft auch in Hietzing sehr gut. Also auch die Zusammenarbeit, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, ich habe nur, was ich aus Außensicht habe, die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und dass Sie sehr viel weiterbringen im Bezirk. Nützt Ihnen da dieser Hang zur Diplomatie auch, dass Sie hier auch so erfolgreich sind?
Also ich glaube, es kann generell nicht schaden, eben ein bisschen auch eine diplomatische Ader, weil man muss ja dann immer Kompromisse schaffen. Davon lebt ja auch die Politik und auch das Miteinander. Und letzten Endes gelingen auch nur dann Projekte, die man umsetzen kann, wenn man da möglichst viele mit im Boot hat. Und wir bemühen uns sehr darum, ja.
Und wenn Sie so, Sie sind ja auch schon, weil Sie doch so jung ausschauen, sind Sie schon ganz schön.
Danke. Es ist nicht ganz so.
Sie sind schon ganz schön lang Bezirksvorsteherin, nicht? Also das ist jetzt schon. Also
ja, das wären, ja, im Sommer wären es 8 Jahre. Ist doch eine Zeit. Und vorher war ich 1,5 Jahre Stellvertreterin, also ja, einige Zeit lang schon.
Und wenn Sie so diese doch jetzt schon vielen Jahre da Revue passieren lassen, was würden Sie sagen, was so die wichtigsten Dinge waren, die Sie da auf den Weg gebracht haben bis jetzt?
Also das Wichtigste aus meiner Sicht war sicher der Hörndlwald, dass wir den beschützt haben vor der drohenden Verbauung. Das war wirklich auch für mich persönlich so eine Genugtuung, weil mir die Natur einfach so am Herzen liegt. Ja, das habe ich vielleicht auch durch meine Prägung als Mädchen vom Lande sozusagen. Also ich bin immer in der Natur aufgewachsen. Und das war einfach wirklich ein tolles Erlebnis zu sehen, wenn man da wirklich mit Engagement und es ist dann, braucht dann auch Kampfgeist, da hineingeht, dass man was bewegen kann. Auch wenn es nicht einmal wirklich unsere Kompetenzen betroffen hat, aber gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern kann dann viel gelingen. Also das würde ich wirklich als wichtigsten Erfolg bisher bezeichnen.
Und weil Sie gesagt haben, Mädchen vom Lande, wo kommen Sie genau her?
Ich bin so eine österreichische Mischung, aufgrund des Berufs meines Vaters, der ist Bergingenieur, ein ziemlich bewegten Lebenslauf hinter mir, was die Örtlichkeiten betrifft. Mein Papa, der ist gebürtiger Wiener und hat dann in Leoben Bergwesen studiert. Und meine Mama hat dort eine Steirerin kennengelernt und ich habe die ersten 2 Lebensjahre in Leoben dann verbracht. Und dann ist es immer den Bergwerken hinterhergegangen. Das heißt, die Kindergartenzeit war dann in Mühlbach am Hochkönig und die Volksschulzeit in Buch bei Jembach in Tirol. Das war sehr prägend, eine sehr harte Volksschule, also das hat mir schon auch in gewisser Weise gestählt und durfte dann die Gymnasiumzeit im Salzkammergut verbringen. Da habe ich in Ebensee gewohnt und in Gmunden im Gymnasium dann die Schule besucht und es war für mich einfach wunderschön. Ja, also dieser glitzernde Traunsee ist einfach so eine schöne Erinnerung. Wir haben ein Klassenzimmer gehabt in der 1. Klasse und ich weiß noch im Winter, da hat man, also man hat auf den See gesehen und im Winter hat wirklich dann der See so geglitzert und es war für mich, obwohl ich bisher nur die hohen Berge kannte, jetzt auch diesen See zu haben. Also das war unglaublich toll. Und zum Studieren bin ich dann eben nach Wien gekommen und mit Familie dann in Hietzing, da sage ich dann immer, angekommen. Also Hietzing ist für mich dann Heimat, ja, geworden.
Und kommen Sie immer wieder noch ins Salzkammergut zurück?
Ja, also da hängt mein Herz sehr dran. Meine Eltern haben dort auch einen Zweitwohnsitz und ich verbringe leider immer weniger Zeit dort, aber doch zumindest im Sommer eine Woche und zwischendurch mal ein Wochenende und in den Semesterferien meistens so 2 Tage, also 2 oder längeres Wochenende, so muss man sagen, zum Skifahren, Langlaufen.
Diese doch einigen Ortswechsel, die Sie da als Kind mitgemacht haben, hat Sie das irgendwie unangenehm berührt oder haben Sie das mit einer gewissen Leichtigkeit genommen damals?
Nein, Leichtigkeit war das nicht. Also ich kenne einfach das Gefühl, auch immer wieder herausgerissen zu werden und sich dann aber wieder woanders einzuleben. Und man nimmt halt auch viel mit. Das sind einfach dann auch schöne Erfahrungen Und also ich denke, mir hat das in meinem Leben sehr viel geholfen. Und auch jetzt, ich bin einfach vielen Bundesländern in Österreich so verbunden. Man hat dann viele Kontakte, Menschen, die man kennt. Aber wie gesagt, ich kann auch gut verstehen, wie das ist, eben wenn man wo neu anfängt.
Weil Sie ja praktisch, weil Sie es vorher gesagt haben, dass Sie sich eben gegen die Diplomatie entschieden haben, weil Sie eben nicht so viel rumfahren wollten, dass Sie Ihrer Familie ersparen wollten. Könnte das schon auch so im Hinterkopf gewesen sein, dass Sie sich gedacht haben, naja, also so irgendwie war es schon auch schwierig als Kind und dann möchte ich meinem Kind ersparen, dass es auch so viel Ortswechsel hat.
Die Frage hat sie dann gar nicht mehr gestellt. Ja. Ja, mein Mann, der ist vom Beruf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, das heißt, der ist aufs Land fixiert und so, oh ja, wenn ich nachdenke, Sie haben schon recht, wahrscheinlich hätte das meinem Kind dann auch nicht angetan. Drum sage ich, die Frage hat sich gar nicht gestellt, das ist richtig. Ja. Das ist für mich selber, ich kann wirklich gut zurechtkommen unter unterschiedlichsten Umständen und habe immer auch gerne Länder bereist, aber für die Familie hätte ich das dann selber nicht mehr gemacht.
Es gibt schon so Punkte, wo man sich im Leben entscheiden muss, eben doch mache ich was sozusagen für meine Karriere vielleicht interessant ist, aber für die Familie nicht so gut oder umgekehrt, nicht? Und das haben Sie für die Familie sich entschieden.
Aber wo es offenbar auch ganz klar ist, wo man das vielleicht gar nicht als Entscheidung empfindet, sondern weil es so klar war. Also ich habe das nie hinterfragt in irgendeiner Weise, sondern das war einfach so, ganz logisch war das.
Das merkt man auch bei Ihnen, dass Sie so in Ihrer Mitte sind. Also man hat nicht das Gefühl, dass Sie ein Mensch sind, der irgendwas bedauert, was er gemacht hat, sondern man hat das Gefühl, dass Sie alles, was Sie gemacht haben, eigentlich dann in sich aufgenommen als richtig und es passt eigentlich alles für Sie, so wie es jetzt ist.
Sie formulieren das sehr schön, aber so empfinde ich es auch. Ja, also ich glaube, ich ruhe schon sehr in mir und nehme die Dinge, wie sie kommen. Bin ja, glaube ich, sehr anpassungsfähig.
Wenn Menschen sich diesen Podcast anhören, dann will man ja immer ihnen auch irgendetwas vermitteln. Könnten Sie einen Tipp geben, wie das bei Ihnen so geklappt hat, dass Sie so geworden sind, wie Sie sind? Gibt es da ein Rezept? Oder ist das alles nur Veranlagung gewesen?
Oder gibt's da irgendwas? Das ist schon schwierig, aber ich glaube, manchmal muss man sie halt selbst beim Schopf packen, ja, wenn man sieht, weiß ich nicht, es wird irgendwas verkrampft oder so. Also ich tue schon auch viel jetzt für mich und für meinen Körper. Geht zum Beispiel jeden Tag in der Früh zu Fuß ins Büro und jetzt auch in der Corona-Zeit auch wieder zu Fuß nach Hause am Abend. Einfach, um dass der Körper halt gut ausgestattet ist, ja, dass der Bewegung bekommt, dass man schaut, dass man sich halbwegs vernünftig ernährt da im Berufsalltag. Ich mache Qigong seit vielen Jahren, jeden Tag. Also das ist mir ganz wichtig und ich glaube, dann bekommt man schon auch ein bisschen Ruhe. Ja, das ist, weil ich bin grundsätzlich schon ein sehr, sehr quirliger Mensch und der immer will, dass sich was bewegt, dass was weitergeht. Und habe da auch schon immer auch große Ansprüche an mich selbst. Und da muss man dann ein bisschen gegensteuern, weil man will ja dann auch nicht irgendwie, dass man da dann auch Schaden nimmt. Ja, das soll es ja nicht sein.
Der Beruf ist ja schon sehr fordernd als Bezirksvorsteherin. Ich glaube, da hat man ja den ganzen Tag über irrsinnig viele Termine. Und da ist es dann wahrscheinlich sehr wichtig, dass man diese Methoden findet zum Runterkommen.
Also da bin ich überzeugt und das kann ich wirklich als Tipp auch jedem weitergeben, dass man dazwischen wieder mal innehält, durchatmet, eine Tasse Tee trinkt, wie auch immer. Ja, da findet jeder für sich dann, was gut tut. Aber das muss einem, glaube ich, bewusst sein. Es haben ganz viele Menschen ganz herausfordernde Berufe, egal wo man tätig ist. Ja. Und da ist es wichtig, dass man auf sich selbst auch ein bisschen schaut.
Und wenn Sie im Bezirk so herumgehen, haben Sie auch natürlich viel Kontakt mit den Geschäftsleuten. Mhm. Und da werden wahrscheinlich momentan viel Klagen auch kommen, dass es halt durch die Umstände momentan schlecht läuft oder so. Oder was haben Sie für ein Gefühl, wie die Stimmung momentan im Bezirk ist?
Also ich höre von den Geschäftsleuten viel, dass ihnen schon die Hitzinger Kunden helfen, weil die, glaube ich, doch sehr treu sind. Und wir haben jetzt auch in der Corona-Zeit versucht, dieses Hitzing-Bewusstsein, ja, dieses geh nicht fort, kauf im Ort, so sinngemäß da weiter zu transportieren und zu verstärken. Das ist mir auch persönlich wichtig. Wir brauchen unsere Nahversorgung ganz dringend. Die macht unseren Alltag in Hitzing aus und da sind wir auch sehr, sehr stolz und darauf und glücklich darüber. Nun muss jedem bewusst sein, er muss dann auch diese Nahversorgung vor Ort annehmen, damit sie erhalten bleibt. Und da höre ich von den Geschäftsleuten schon diese Grundeinstellung in Hitzing, dass man wirklich die Dienstleistungen da in Hitzing auch in Anspruch nimmt. Ansonsten ist es natürlich eine extrem schwierige Zeit, aber es gibt schöne Initiativen, da eben online diese Hilfe Hitzing und das Kisterl, die da versucht haben, gleich zu Beginn, gleich während des ersten Lockdowns, da Plattformen auf die Beine zu stellen, wo eben die Dienstleister und Einzelhändler ihre Produkte, Dienstleistungen sichtbar machen haben können. Und ich glaube, das war ein ganz entscheidender Beitrag. Ja. Und ansonsten, Unternehmer sind ja vom Grundsatz her schon mal positive Menschen oder die was bewegen wollen, die sich was trauen, ja, die viel Mut haben. Das hilft ihnen, glaube ich, auch in der Krise und wenn es auch für manche wirklich extrem schwierig ist. Und natürlich von der Gastronomie braucht man gar nicht reden. Also das ist, muss ich sagen, das war für mich auch so erschütternd, weil ich jetzt mal wieder Abholservice in Anspruch genommen habe. Und wenn man dann ein Lokal, das sonst immer voll gestopft ist, ja, und voll beleuchtet, wenn da plötzlich dann nochmal ein Kellner drinnen steht und einem, es ist dann auch allein, es ist weder Warteschlange noch sonst was, da die Speisen mitgibt, das ist wirklich traurig. Und da kann man eben auch nur nochmal appellieren an die Bevölkerung, an die Kunden, bitte unbedingt zu unterstützen, ja, die brauchen das. Und dass man vielleicht einmal sagt, alles, was man sich jetzt an Geld erspart, dass man sich dann halt vielleicht einmal auch gönnt, wieder statt essen zu gehen, ein Essen abzuholen, wo oder so. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Moment, dass wir da gemeinsam halt auch solidarisch sind und die Unternehmer unterstützen.
Sie wirken auch so, dass Sie gut durch die Krise kommen. Also haben Sie irgendwie selbst Probleme mit dieser Corona-Krise oder im Umgang oder geht Ihnen alles gut von der Hand?
Zum Glück nicht. Ich habe eine super tolle Familie und ein super tolles Büro, ein ganz großartiges Team. Und wir haben da, glaube ich, wirklich ein schönes Umfeld und auch gute Umgangsweise damit gefunden, weil auch jetzt in der Zeit, wo wir viel im Homeoffice sind oder nur teilweise eine Person oder maximal zwei im Büro sind, haben wir von Anfang an geschaut, jeden Tag eine Online-Team-Treffen und wo man wirklich auch schaut, ob es jedem gut geht und wo man sich austauschen kann. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig und dann geht's. Aber es macht jetzt natürlich die Lebenssituation auch immer einen Unterschied. Ja, also ich habe wirklich überhaupt keinen Grund zu klagen und vor allem mit Familie und so ist es sicher einfacher als Menschen, die allein leben. Oder die Familien, die jetzt mit drei Schulkindern im Homeoffice um den Tisch sitzen und für die Kinder einen Computer haben, obwohl da gerade drei zum Treffen für die Schüler angesetzt sind. Also da haben alle, die jetzt auch wirklich so viel schultern müssen, auch meine volle Hochachtung und auch mein Mitgefühl. Also das ist ganz klar, ja, dass da manche wirklich hart trifft. Ja, und dass es für die Psyche solche Ausnahmesituationen belastend sind, das ist wirklich auch verständlich. Ja. Und wir hoffen halt, dass das jetzt langsam aber doch mal wieder Licht am Ende des Tunnels ist. Wir werden sehen.
Und was sind so Ihre großen Pläne, die jetzt anstehen, sozusagen, was jetzt in der nächsten Zeit, was passieren soll im Bezirk in Hitzing?
Also da gibt es einerseits sehr schöne Projekte, auf die ich mich auch freue. Wir werden einen Generationenspielplatz errichten beim ehemaligen Fußballkäfig in der Adolf-Lorenz-Gasse, also in Alt-Hitzing, und das auch mit Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger machen, dass da, glaube ich, wirklich was Gutes zustande kommen kann, das viele Menschen nützen. Und gerade jetzt, wir lernen es auch in der Corona-Zeit noch mehr, wie wichtig die Grünräume in Hitzing sind. Und da freut es mich, wenn wir da auch was neu gestalten können. Es werden nach großen Straßensanierungsprojekten Baumpflanzungen in größerem Umfang erfolgen. Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen und freut mich, wenn man das erreichen kann. Und andererseits haben wir natürlich ganz harte und dicke Bretter zu bohren mit dem großen Brocken Verbindungsbahn. Wir werden auch, das ist jetzt zwar aktuell, gibt es keine neuen Entwicklungen, aber das Thema Westausfahrt ist auch eines, das wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt. Also es sind immer wieder riesengroße Themen, die eigentlich von außen auf uns da hereinschwappen und wo man die Bezirksbedürfnisse ganz intensiv kommunizieren muss und sich da wirklich auf die Beine stellen muss. Eben, das gelingt uns Gott sei Dank auch gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, um Hietzing da vor großem Unsinn zumindest in Teilen so gut wie möglich zu bewahren.
Ja, das ist mir schon mehrfach aufgefallen bei Ihnen, dass Sie überhaupt kein Problem haben, sich auch mit einer Bürgerinitiative zu solidarisieren und richtig zu kämpfen wie eine Löwin für Ihren Bezirk. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Ihnen auch schon ein bisschen ein kalter Wind entgegenbläst von der Stadtregierung. Sehe ich das falsch oder ist das eine gute Zusammenarbeit?
Wie funktioniert? Nein, ich würde sagen, das ist einfach themenbezogen. Und da sehe ich halt die Problemlage vom Grundsatz her so in den mangelnden Kompetenzen der Bezirke. Das heißt, unser Thema ist, dass wir in diese großen Projekte nicht einbezogen sind von Anfang an, sondern wir kriegen das dann auf den Tisch geknallt, wie es schon fertig geplant ist. Ja. Und ich glaube, das ist der grundsätzliche Denkfehler. Aber ansonsten ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien themenbezogen durchaus kooperativ und sachlich. Nur ich sehe das als meine Aufgabe, eben die Interessen Hietzings da wirklich mit Nachdruck eben kundzutun und nach Möglichkeit eben auch durchzusetzen.
Wenn Sie jetzt Ihr Leben noch einmal sich überlegen, wie das weitergehen wird in der Zukunft, haben Sie da noch irgendwelche Pläne für sich persönlich, wie so ein schönes Leben ausschauen sollte noch? Oder irgendwas, so besondere Wünsche, Vorstellungen, die Sie noch einmal vorstellen?
Also da sind wir wieder bei dem, was Sie schon gesagt haben. Also ich nehme das so, ich denke, das Leben kommt, wie es kommt und so passt es dann auch. Ja, und da ist man immer gespannt, auch was das Leben bringen wird.
Ja, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr nette Gespräch.
Sehr gerne, danke auch. Hat mich sehr gefreut und alles Gute, vor allem auch in dem Fall für die Speisinger Kaufleute.
Dankeschön.